Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und heute habe ich auch quasi einen Kriminalbeamten bei mir sitzen. Einen, der sich sehr gut mit einem sehr speziellen Bereich oder mehreren speziellen Bereichen der Polizei auskennt und auch vor allen Dingen der Kriminaltechnik und Kriminalistik. Deswegen ist er auch aktuell einer der Fortbildenden hier auch in der gleichen Dienststelle, in der ich auch Ausbilder bin, nur ein bisschen weiter weg, aber das kann er euch selber jetzt einmal erzählen. Herzlich willkommen, Arndt.
Ja, hallo Tobias.
Stell dich doch mal kurz vor. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, wer du bist oder was du machst, aber mal so ein bisschen ausführlicher, damit man auch genau weiß, wer du bist und wie du da hingekommen bist vielleicht auch.
Genau. Arndt Vossenkaul, ich bin Kriminalhauptkommissar und mittlerweile seit 13 Jahren Lehrender in der Fortbildung am Bildungszentrum Neuss des LAFP. Und bin eigentlich erst im zweiten Bildungsweg zur Polizei gekommen. Ich hatte nach meinem Abitur eine Ausbildung gemacht zum Vermessungstechniker. Hab dann da auch in dem Job gearbeitet und hab die Fronten nochmal gewechselt und hab dann gesagt, ja, das kann es doch nicht gewesen sein und fand das mit der Polizei spannend und hab dann eine Ausbildung gemacht, für den gehobenen Dienst und 2000 Fachprüfung und dann Streifendienst und dann war ich relativ lange beim LKA im Bereich der Tatortvermessung tätig. Da gibt es eine Dienststelle, die macht also Tatortvermessung. Und wir haben Rollermetrik gemacht, ein Fotogrammetriesystem.
Kennen viele wahrscheinlich gar nicht mehr heutzutage Rollermetrik, ne? Weil das ist was, was wir vielleicht auch noch besprechen mit unseren Studierenden. Mittlerweile gibt es Monobild, mittlerweile gibt es auch andere Möglichkeiten zur Vermessung, die hauptsächlich eingesetzt werden. Das hat irgendwann alles mal Rollermetrik abgelöst. Aber sag mal ganz kurz noch, ich meine, ältere Kolleginnen und Kollegen, die werden es noch kennen, sag mal ganz kurz, was das war oder wie das abgelaufen ist, weil das klingt schon ein bisschen nach so einem James Bond oder Mission Impossible Stuntfilm.
Ja, es war ein Fotogrammetriesystem, was mit einer Messkamera funktionierte. Man kam zum Geschehensort und hat dann Spuren dokumentiert. Man hat die erstmal markiert. War eigentlich egal, ob das jetzt ein Verkehrsunfall war oder ob das jetzt tatsächlich ein großräumiger Tatort war. Also immer dann, wenn die Kollegen vor Ort überfordert waren, eine hinreichend genaue Skizze zu erstellen, dann waren wir im Boot vom LKA und haben dann dieses Verfahren angewendet, was dann meistens mit Luftbildern einherging. Also wir haben immer regelmäßig vom Hubschrauber aus operiert und mit der Messkamera dann Bilder gemacht und die haben wir dann auch selbstständig ausgewertet zu einem 3D-Plan und zu einer 2D-Skizze, je nachdem, was gefordert war. Und da hatten wir auf 100 Meter Entfernung so eine Genauigkeit von 2 Zentimeter erreicht und da haben wir ganz gute Erfolge mit erzielt. Und das Ganze auch etabliert, kann man sagen. Und nur ist irgendwann Rollermetrik natürlich auch nicht mehr zeitgemäß gewesen. Das ist auch ein Programm, was leider nicht fortentwickelt wurde. Es gibt mittlerweile viel, viel potentere Fotogrammetrie-Softwares und die wird auch mittlerweile beim LKA, aber auch anderswo eingesetzt.
Ist auch so dieser Tom Cruise-Teil, den ich mir da so vorgestellt habe, wie ihr auf den Kufen von der Hummel oder von dem alten Polizeiheli steht und dann mit euren Kameras da die Tatorte fotografiert.
Okay, aber auch da muss man relativieren. Wir haben nicht auf der Kufe gestanden oder so, sondern wir haben bei offener Tür schon fotografiert, aber natürlich immer auch angeschnallt. Und das war dann alles auch der Arbeitssicherheit Genüge getan.
War so eine Mischung daraus, ne? Also aus meinem Kopf kriegst du das nicht mehr raus. Ich habe selber ja auch nicht mehr erlebt, Rollermetrik. Mir wurde es damals auch nur vor über 10 Jahren in der Ausbildung noch beigebracht. Ja. Mittlerweile, wie du schon sagst, gibt es ja andere Verfahren. Mittlerweile gibt es auch VU-Teams, dezentralisiert in den einzelnen größeren Behörden natürlich. Paragraph 2, Paragraph 4 Behörden, kannst du gleich nochmal was zu sagen, zu der Dezentralisierung vielleicht auch von Tatortvermessung oder verschiedenen Dingen. Mhm. Aber grundsätzlich gibt es mittlerweile andere Methoden, die da durchgeführt werden, ja, und andere Personen, die das natürlich machen. Genau, und nachdem du dann artverwandt zu dem, was du vorher gemacht hast beim LKA in der Tatortvermessung warst, hattest dich aber noch woanders hin verschlagen?
Ja, also ich habe dann vielleicht noch vorausschickend, wie ich überhaupt zur Fotografie gekommen bin, denn das ist der Grund, weshalb ich dann irgendwann zum LAFP gewechselt bin, war eine Stelle frei als Lehrender für kriminalistische Fotografie. Und ja, wir haben halt über dieses Verfahren Rollermetrik natürlich Fotografieren von der Pike auf gelernt. Das waren dann halt immer Spiegelreflexkameras, diese Messkameras, die wir dann verwandt haben. Und ja, dementsprechend habe ich dann auch hier beim LFP erstmal ganz klassisch die Einführungsseminare besucht und ja, habe das dann selbst ausgebaut und habe das gerne gemacht. Und dann gab es hier diese Stelle und dann habe ich mich darauf beworben. Und erst viel später, ungefähr vor 4, 5 Jahren, war dann so der Zeitpunkt erreicht, wo man hier beim LFP gesagt hat, ja, wir brauchen auch eigentlich einen Spezialisten für Tatortvermessung. Tja, und dann hat man in meine Vita geguckt und gesagt, ja, das könntest du doch eigentlich abdecken. Und seitdem mache ich also auch Seminare für Fotogrammetrie, aber auch für Laserscanning.
Hm. So schließt sich der Kreis dann irgendwann.
Genau.
Ne? Wie der Anfang, so das Ende. Oder vielleicht ja noch nicht Ende, weiß man ja nicht, was da noch kommt. Aber zumindest der Status quo aktuell. Genau, und du hast es schon angesprochen, kriminalistische Fotografie bzw. Tatortfotografie, das ist das, worüber wir heute auf jeden Fall sprechen wollen. Weil das Ganze ist halt doch etwas komplexer, beziehungsweise es gibt schon einige spezielle Dinge zu beachten bei kriminalistischer Fotografie als jetzt bei normaler Fotografie. Es hilft einem aber, wenn man sich ein bisschen auskennt mit Kameras, weil, jetzt kann man natürlich sagen, heutzutage tragen wir alle eine auch sehr potente Kamera, das muss man ja auch so sagen, mit uns in der Tasche herum, zumindest der Großteil von uns, mit dem Smartphone. Da haben sich die Kameras auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, das waren so ungefähr 10 Pixel noch mit meinem ersten Handy, was ich hatte, wo ich die Fotos machen konnte. Nicht wirklich viel erkennbar. Mittlerweile schießen die bessere Fotos augenscheinlich als Profikameras. Aber es gibt eben doch noch ein paar Unterschiede. Da wollen wir auch gleich einmal drüber sprechen, warum es vielleicht doch Sinn ergibt, obwohl man doch total tolle Fotos mit einem iPhone oder sowas hinbekommt, warum es doch Sinn ergeben könnte, eine vernünftige Kamera dafür zu nutzen. Und auch wie man da aber so vorgeht. Das ist natürlich auch ein Teil, der in der Ausbildung beigebracht wird. Also im Studium, da lernt man auch, wie kriminalistische Fotografie und Tatortfotografie funktioniert, weil es natürlich auch ein sehr wichtiger Teil ist der polizeilichen Arbeit. Denn Ziel ist ja, so viel zu ermitteln und so viel an Beweisen zu sammeln und auch festzuhalten, zu dokumentieren, und da sind wir in dem Bereich dann, Dokumentation, dass hinterher ein Verfahren gerichtsverwertbar ist und auch gerichtsfest ist. Und das funktioniert eben, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ne? Meistens ein bisschen besser als so 10 Seiten auf oder 10 DIN A4 Seiten Text, wenn man einfach ein paar Fotos von einem Tatort oder von Verletzungen oder von Beschädigungen oder sowas hinzufügen kann.
Ja.
Hast du auch schon von Anfang an verstanden, wie unglaublich wichtig diese Fotografie in diesem ganzen Verfahren und in jeder Ermittlung sein kann?
Ja, wenn ich es nicht verstanden habe, dann wäre ich hier fehl am Platze. Also das war mir von vornherein bewusst, ganz klar. Ich sag mal so, natürlich ist in den letzten 15 Jahren, das Smartphone hat unheimlich viel Technik mitgebracht und klar ist die beste Kamera die, die man dabei hat, aber die Polizei hat nun mal noch bessere Kameras im Repertoire als eben das Smartphone und von daher sollten für gewisse Tatorte auch richtige professionelle Kameras verwendet werden. Du hast ja gerade gesagt, naja, die Smartphones, die machen schon unglaublich gute Fotos und teilweise besser als Profikameras. Naja, das bezweifle ich mal. Ich glaube, das stimmt auch nicht.
Augenscheinlich, ne? Viele
augenscheinlich,
denken das zumindest, weil genau, so viel Bearbeitung auch noch drin steckt hinterher.
Man muss einfach physikalisch sehen, dass wir bei einem Smartphone sehr, sehr kleine Sensoren haben. Es gibt natürlich einen Hersteller, der relativ ansprechend großen Sensor verwendet. Ich will ihn jetzt nicht nennen. Ich glaube, wer sich auskennt, der weiß, welcher Smartphone-Hersteller das sein kann. Aber auch da ist es im Vergleich zu einer Vollformatkamera oder auch zu einer HPSC-Format-Sensorgröße ist es noch deutlich kleiner, dieser Sensor. Und deswegen kann eine Profikamera immer noch deutlich bessere Auflösungen schaffen. Man darf eins halt nicht verkennen, diese Fotos, die man mit einem Smartphone macht, die sehen immer auf dem eigenen Display sehr, sehr brillant aus. Wenn man sich aber mal die Mühe macht und dieses Fotos dann mal in einer 100% Vergrößerung auf einem Monitor wirklich sich anguckt.
Und so wie
mal,
es bei der Polizei ja dann auch hinterher in der Auswertung geschieht. Ne?
So ist es. Dann sieht man schon gravierende Unterschiede. Das wirkt dann teilweise in der 100% Darstellung wie ein Aquarell. Also das sind dann Pixel, die ineinander so verwischt übergehen. Und das hat man bei einer Profikamera halt nicht. Und man weiß ja nie, welche Auflösung man wirklich braucht. Also man kann natürlich sagen, ja, okay, jetzt habe ich mein Smartphone und finde schon, dass man hier die Spuren ganz gut drauf sehen kann. Aber da gehört ja mehr zu. Also wir lehren ja nicht umsonst, dass es eben ja eine Strategie gibt bei der Tatortaufnahme. Also im Dreierschritt, wir machen erst Übersichtsaufnahmen, dann machen wir Näherungsaufnahmen und dann machen wir Detailaufnahmen. Und das Ganze verjüngt sich dann auch mit dem Bildausschnitt, indem wir dann einfach auch die Brennweite anpassen. Also weitwinklig fotografiert man natürlich Übersichtsaufnahmen, während man bei der Näherungsaufnahme schon ein bisschen zoomen kann. Aber wir zoomen nie mehr als diese besagten 50 mm, nämlich 50 mm bei einer Vollformatkamera entspricht dem Sichtfeld, was wir gewohnt sind und zeichnet sich halt dadurch aus, dass eben keine tonnenförmigen Verzeichnungen oder kissenförmigen Verzeichnungen. Ja, was heißt das jetzt? Ne? Wer jetzt unbedarft ist, was redet der? Der ahnt da. Naja, es ist so, wenn wir jetzt eine Spur planparallel fotografieren würden und wir hätten einen Weitwinkel eingestellt bei einem Vario-Objektiv, dann kann es sein, dass gerade in den Bildrändern gerade Linien so eine Kurve bilden. Und gerade wenn ein Maßstab mit bei solchen Fotos dann am unteren Bildrand meinetwegen abfotografiert wurde, ist der Maßstab optisch gar nicht gerade, wie er eigentlich doch eigentlich war. Der war ja nicht in einer leichten Kurve, sondern so. Und das kommt eben durch diese Verzeichnung, die mit einem Weitwinkel einhergeht. Das gleiche Phänomen haben wir auch, wenn wir jetzt mit einer Telebrennweite, die haben wir eigentlich polizeilich gar nicht im Einsatz, jedenfalls nicht bei der Spurendokumentation, in der Observation machen wir ja auch hier. Observationsfotografie, da haben wir natürlich schon auch größere Brennweiten im Einsatz. Dann gibt es dann sogenannte kissenförmigen, also stürzende Linien, die dann halt nach innen verlaufen und eben nicht tonnenförmig, also genau umgekehrt sind. Und das wollen wir eben nicht. Also der Fachmann weiß, wenn er Detailaufnahmen macht, sind die planparallel, sind die mit Maßstab und zwar Maßstab auf der richtigen Spurenebene und nicht irgendwie ungefähr. Nee, wir arbeiten forensisch und dann ganz genau. Und dann weiß man auch, dass man das eben mit der richtigen Brennweite, sprich der Normalbrennweite, machen kann. Die Normalbrennweite ist, wenn ich das noch eben sagen darf, so, dass die sich errechnet aus den Sensor-Seitenverhältnissen A², B² C². In dem Fall ist also die Sensorgröße 24 mal 36. Und wenn man das halt Satz des Pythagoras, die Diagonale ausrechnet, ergibt das die rechnerische Normalbrennweite. Das sind exakt 43 mm im Vollformat. Im APS-C-Format haben wir da 29 mm. Das heißt, auch da haben wir andere Brennweiten und wir müssten oder die Nutzer müssen eigentlich wissen, was habe ich für ein Sensorformat und dann die entsprechende Normalbrennweite einstellen zu können. Und das ist wichtig.
Ich habe nochmal als vielleicht plastisches Beispiel, was viele auch von sich jetzt auch kennen, da sind wir dann wieder beim Smartphone. Aber dieses typische Selfie-Format, ne? Oder wenn man aus Versehen die Kamera aufmachen möchte, was fotografieren, hat aus Versehen den Selfie-Modus aktiviert und guckt dann sehr nah am Handy-Display irgendwie da rein. Und dann sieht man ja, dass man so eine Fischaugen-Optik hat, ne? In dem Fall. Das ist genau so eine Verzeichnung, von der du jetzt gerade gesprochen hast. In dem Fall ist es natürlich tonnenförmig. Das Gesicht wird so nach außen gedrückt und verzerrt. Und daran kann man dann auch schon sehr gut erkennen, warum es sinnig ist oder beziehungsweise nicht die Realität darstellt, wenn man eben diese Verzeichnungen da drin hat, ne? Und warum wir das
ganz
nicht
genau
machen wollen.
Und das ist ja der Grund, weil man eben auch bei einem Smartphone, sagen wir mal, wir haben gute Lichtverhältnisse, Tageslicht, dann könnte man ja auf die Idee kommen, wir haben aufgrund dessen gar nicht nötig, jetzt eine Profikamera zu nehmen. Aber wir können halt die Brennweite nicht verändern. Wir haben jetzt bei neueren Smartphones nur die Möglichkeit, zwischen einem Weitwinkel, einem Superweitwinkel oder eben einem Teleobjektiv auszuwählen. Aber eine Normalbrennweite gibt es da nicht. Und deswegen ist das eben fachlich ganz falsch, wenn man damit jetzt eine Spur im Detail planparallel mit Maßstab fotografieren wollte. Das geht halt schlicht und ergreifend nicht. Und du hast es richtig gesagt. Gutes Beispiel, das mit dem Gesicht. Die Leute, die haben eine riesen Nase, das sieht dann teilweise aus wie eine Karikatur, haben zum Teil, man sieht die Ohren gar nicht, weil das Gesicht halt so gewölbt ist. Und wir machen zum Beispiel mit unseren Teilnehmern dann in den Seminaren eine Übung, da sollen die eine Autofront fotografieren, Format füllen, das heißt also die ganze Fahrzeugbreite von vorne gesehen, sie knien sich hin und hocken sich hin und machen dann halt aus der Hocke heraus dieses Foto, Format füllen im Weitwinkel und dann gehen die ein paar Meter zurück, zwei, drei Meter zurück, machen das gleiche Bild nochmal, wieder Format füllen, aber dann mit der Normalbrennweite. Und wenn man es nicht anders wüsste, das sind zwei verschiedene Fahrzeuge, obwohl es das gleiche ist, weil es total verzerrt und verzeichnet im Weitwinkel. Und ja, dieses Beispiel zeigt dann, aber soll den Teilnehmern dann einfach dauerhaft im Gedächtnis bleiben, dass man halt das wirklich vermeiden muss, im Weitwinkel dann Nahaufnahmen zu machen.
Ja, mit der Brennweite haben wir jetzt natürlich eine der technischen Grundlagen von der Fotografie schon besprochen. Du hast auch gerade ein bisschen was über den technischen Hintergrund erzählt, warum das auch so ist, ne, mit dem Sensor. Vielleicht zäumen wir das mal so ein bisschen, sagt man das, wir zäumen das Pferd von hinten auf und versuchen einmal auf ein paar Grundlagen, die du auch gerade schon genannt hast, ne? Ein paar Stichwörter, Planparallelität beispielsweise, Brennweite ist ja nochmal so ein bisschen, was die Bedienung der Kamera auch angeht, ne? Und nicht das Verhalten, wie man jetzt fotografieren soll, darauf bezogen. Aber wir haben Planparallelität, Maßstab hast du auch gerade schon genannt. Du hast auch gesagt, den Dreierschritt, den hast du gerade auch schon ganz gut erklärt. Und zu diesen Grundlagen, da wollen wir gleich nochmal zu den einzelnen Sachen was sagen und dann anschließend können wir nochmal darauf eingehen, wie wir das Ganze denn jetzt an einem Tatort anwenden würden. Weil wenn man die Grundlagen der Fotografie einmal verstanden hat, dann kann man natürlich auch sich überlegen, wie ich unter Einhaltung dieser ganzen Grundlagen dann an einem Tatort vorgehen kann, um das Ganze zu dokumentieren. Da gibt es ja auch nochmal so ein paar spezielle Sachen, beziehungsweise auch bei der Polizei gibt es einfach gewisse Strukturen, die es einem deutlich erleichtern, so einen Tatort auch lückenlos vielleicht zu dokumentieren, zumindest fotografisch irgendwie. Was ich auch ganz interessant finde, wenn man auf diese Grundlagen jetzt nochmal eingeht, dass die eigentlich überall anzuwenden sind. Also wenn du das irgendwie einmal verstanden hast und alle Sachen versuchst einzuhalten, dann kannst du eigentlich schon gar keine schlechten Fotos in Anführungsstrichen mehr machen, beziehungsweise Fotos, die nicht nutzbar sind. Du kannst vielleicht nur das Falsche fotografieren. Und falsch mache ich jetzt, ahnt sie das jetzt, ihr seht das jetzt nicht zu Hause, dass ich so Anführungsstriche in die Luft mache, weil manchmal hängt das Ganze natürlich auch von Glück ab. Das heißt, gerade da kommt es auch darauf an, dass wir in so einer guten Qualität und Auflösung fotografieren und eben so lückenlos, dass sich manche Sachen vielleicht hinterher in der Auswertung erst zeigen, die man vor Ort gar nicht sehen konnte, aber dass man noch die Möglichkeit hat, das nachzubearbeiten. Und das ist ja auch eine Sache, die zusätzlich noch gelehrt werden muss, weil ich habe schon mal mit dir darüber gesprochen und da hast du das ganz schön gesagt. Jeder weiß, dass zu fotografieren auch die Bearbeitung hinterher selbst dazugehört, ne? Und dass das eigentlich auch die Person machen sollte. Das können wir natürlich jetzt nicht immer so gewährleisten bei uns, aber dass das eigentlich mit dazugehören sollte. Wie sieht das denn dann in der Praxis aus, um das mal vorne wegzuschieben? Also sitzen dann die Ermittler hier mit Photoshop an ihren Rechnern und versuchen dann hinterher noch einen schönen Filter drüber zu setzen, oder?
Zum Teil machen sie eine Bildbearbeitung selbst, die Spuren sicherer, aber überwiegend wird es auch delegiert. Dann macht es jemand zentral in der Bildstelle. Das heißt, die Bilder, die werden halt importiert über das Datentransfersystem und dann sitzt da jemand und versucht dann die Bilder zu optimieren. Und das ist, der weiß halt nicht, wie es wirklich vor Ort ausgesehen hat. Ist da jetzt ein Farbstich im Bild? Hat der Weißabgleich funktioniert? Das sind auch so Dinge. Überwiegend wird natürlich mit dem automatischen Weißabgleich gearbeitet. Nichtsdestotrotz hat der automatische Weißabgleich auch nur eine gewisse Range von 3.500 bis 8.000 Kelvin. Also wir reden von der Farbtemperatur des Umgebungslichtes. Und wenn wir also bei Tageslichttemperaturen draußen fotografieren, die Sonne scheint, dann haben wir so zwischen 5.000 und 6.000 Kelvin, was dann der automatische Weißabgleich locker abdecken kann. Das funktioniert auch relativ gut. Aber wenn wir zum Beispiel so Kerzenlichtbedingungen haben oder so ganz warm weißes Licht, dann stößt er regelmäßig an seine Grenzen, genauso auch in der sogenannten blauen Stunde nach Sonnenuntergang. Dann haben wir also jenseits der 8000 Kelvin schon sehr hohe Farbtemperaturen, die es vonnöten machen, da eigentlich manuell gegenzusteuern, damit wir eben keinen Farbstich im Bild haben. Früher, was heißt früher, wir sagen das immer noch, macht es bitte, eine Farbkarte mit abfotografieren, mit genormten Farben, insbesondere eine Graukarte, ja, mit 18%igem Grau, das ist dieser Reflexionswert, der dann halt, und damit kann man bei der Bildbearbeitung, von der wir ja anfangs sprachen, nämlich ganz genau wieder einen nachträglichen Weißabgleich machen und einen etwaigen Farbstich dann wieder rauskriegen. Denn es sind ja die Basics, die wir machen. Also wir machen Tatortbasisarbeit bei der kriminalistischen Fotografie und wenn wir da Fehler einbauen durch einen Farbstich, dann wird es nachher schwierig, das wieder zu rekonstruieren. Das können irgendwelche Gegenstände sein, die dann nachher eine Rolle spielen. Wir hatten mal so ein Beispiel von einer Tasche, die bei einem Kofferbombenattentat eine Rolle spielte. Dann wurde gesagt, okay, die hatte ein Blau, das sah so und so aus auf den Fahndungsplakaten, aber das unterschied sich ein bisschen von den Überwachungsaufnahmen, die dann eine Person, die eine blaue Tasche trug, aber das Blau schien anders zu sein. Aber es war halt schon blau, aber es war halt auf den Überwachungsaufnahmen anders wie auf den Fotos. Und man hat nachher herausgefunden, dass es dann doch die gleiche Tasche war. Und so ein kleines Beispiel zeigt eben, dass es auf Farbechtheit auch tatsächlich in einer Fahndungssituation ankommen kann. Deswegen ist es auch wichtig, also man muss wissen, was man tut und wie man Farbstiche vermeidet und was der Weißabgleich kann und wofür er wichtig ist.
Ich kenne das sonst nur von so Hollywood-Filmen, wo dann die Kamera auch vorher nochmal eingestellt wird. Da geht es natürlich auch in der Bildbearbeitung hinterher um Nuancen und dass man dann auch immer die Karte mit davor hält, kurz bevor die Klappe geschlagen wird, die man ja auch so ganz gut kennt. Aber ist in der Bearbeitung echt tatsächlich total interessant, weil man ja dann einfach durch die Karte, die man nochmal mit da reinnimmt, einfach sieht, welche Farben, also man hat die Werte der Farben, die auf der Karte angezeigt werden, ja schon voreingestellt. Und wenn man sich daran einfach orientiert, mittlerweile geht das auch durch viele Software auch automatisch, wenn man dann einfach einstellt, hier ist eine Farbkarte, orientier dich an der Farbkarte, hier, das ist das Grau, das ist das Weiß, das ist das Schwarz, dann stellt sich alles andere automatisch irgendwie mit ein, ne? Das ist super. Okay, dann haben wir jetzt natürlich so ein bisschen über die Bearbeitung gesprochen und das jetzt vorgeschoben. Jetzt wollen wir uns aber auch nochmal so ein bisschen um die einzelnen Grundlagen kümmern, weil wenn man, das ist ja das Tolle an den Grundlagen, diese ganzen Grundlagen beachtet beim Fotografieren, dann kann man eigentlich kein schlechtes Foto mehr machen. Man kann vielleicht nur das Falsche fotografieren. Und das ist natürlich auch teilweise Sache der Ermittlung, das ist aber auch teilweise Sache der Struktur, wie man vorgeht, ne? Weil wenn man, und da wollen wir gleich dann nochmal drüber sprechen, nach den Grundlagen der Fotografie, wenn man genauso vorgeht, wie es eigentlich vorgesehen ist, dass man vorgeht an einem Tatort bei der Dokumentation, und da gibt es natürlich auch wieder solche Grundlagen wie Auge, Kamera, Hand, dass man sich erstmal vielleicht anguckt, wie so ein Tatort aussieht, dann anschließend alles fotografisch dokumentiert und dann erst vielleicht anfängt, irgendwas zu verändern, beispielsweise Spuren zu sichern dann auch, wobei Fotografie ja auch schon eine Art Spurensicherung ist, aber dann kann einem eigentlich nichts entgehen. Und man hat alles so gesichert, dass man es hinterher auch auswerten kann, auch wenn man nicht mehr dahin kann, weil das Problem ist natürlich bei einem Tatort, man kann ihn nie wieder so rekonstruieren, wie er einmal war, wenn irgendetwas danach verändert wurde, wenn man dann vom Tatort weggeht, weil verändern wird sich immer irgendwas. Und unsere Aufgabe ist es ja auch in der Dokumentation als Ermittler vor Ort an einem Tatort, alles irgendwie einzufrieren, damit hinterher sich vielleicht im Gericht Sachverständige, Richter, Staatsanwalt, die Anwälte, alle Beteiligten eben ein Bild darüber machen können, im wahrsten Sinne des Wortes oder mehrere Bilder, wie das Ganze genau zu dem Zeitpunkt ausgesehen hat, möglichst nah an der Tat dran. Genau, jetzt Thema Grundlagen. Du hattest vorhin so ein paar Worte eingeworfen. Fangen wir mal mit einem an, was man eigentlich ganz gut erklären kann. Planparallelität. Was bedeutet planparalleles Fotografieren?
Ja, Planparallelität beschreibt im Grunde genommen die Situation, dass man mit der Kamera parallel zur Aufnahmeebene fotografiert zur Spurenebene fotografiert. Das heißt, wenn jetzt irgendwas hier auf dem Tisch, an dem wir sitzen, wäre, dann würde man also parallel zu der Tischplatte die Kamera halten und dann möglichst formatfüllend das Ganze machen mit Maßstab auf der richtigen Ebene. Also jetzt kein dicken Gliedermaßstab daneben, sondern wenn da irgendwas Flaches direkt ist, dann muss man eben entweder ein Krimfroband nehmen und abkleben. Oder
also wie Tesafilm, wo Bemaßung drauf ist, ja, quasi.
Wobei das Krimfroband, weiß auch jeder, das ist jetzt nicht so sonderlich maßhaltig, weil es eben so ein bisschen dehnbar ist. Da gibt es schon noch andere, gibt auch flache Maßstäbe, die dann halt besser wären, am Stück dann dahin zu legen. Hauptsache, es ist jetzt nicht auf einer ganz falschen Ebene, weil das würde den Maßstab komplett verfälschen. Also jetzt da so ein womöglich den Gliedermaßstab gar nicht oder den Zollstock gar nicht ausklappen, sondern einfach so als Ganzes da liegen, dann ist er ja so circa 5 cm hoch, dann kann man das vergessen. Also das zeigen wir natürlich dann den Teilnehmern, dass das wie es sein muss und dass es so falsch wäre. Ja, und Planparallelität, also die Sensorebene der Kamera ist dann parallel zur Aufnahmeebene, da habe ich eine schräge Spur irgendwo an einem aufgehebelten Fenster. Da muss ich eben zu dieser schrägen Spur die Kamera genauso schräg darüber halten. Und das ist, nennt man Planparallelität.
Mhm. Das heißt, ich müsste mich auch, wenn irgendwas an der Wand ist oder an einem Fenster, gerade zur Wand, da müsste ich mich auch auf die gleiche Ebene mit der Kamera begeben, damit das überhaupt planparallel sein genau. kann, damit ich keine Neigung in irgendeiner Weise zu der Spur dahin habe.
Ne? Da kann man übrigens auch noch mit kleinen Hilfen arbeiten bei den Kameras. Und selbst beim Handy kann man auch sich so Linien, Hilfslinien einblenden lassen und mit deren Hilfe kann man sich ganz gut planparallel ausrichten.
Mhm. Stative könnte man auch noch verwenden. Ne?
Stative, wichtiges Thema. Stative sind unser Freund, werden leider oft verpönt, weil es wieder etwas ist, was man dann mit zum Tatort schleppen müsste. Aber manchmal geht es leider nicht ohne. Das sind bei schlechten Lichtbedingungen ist es der Fall, also wenn man aus der Hand einfach nicht fotografieren kann, ohne zu verwackeln. Also wir haben bei der Fotografie die Herausforderung, wenn wir unscharfe Bilder machen, dann sind sie entweder verwackelt oder wir haben eine Bewegungsunschärfe, wenn wir irgendwas fotografieren, was sich halt noch bewegt und dann passt die Verschlusszeit nicht zur Bewegung. Letzteres ist aber jetzt bei der Tatortdokumentation ganz selten, weil wir ja normalerweise sogenannte Stillleben fotografieren, da bewegt sich nichts. Und dementsprechend sprechen wir dann normalerweise, wenn solche Phänomene passieren, eher von einer Verwacklungsunschärfe. Da gibt es eine Faustformel, die Faustformel sagt 1 durch Brennweite. Also wenn wir wieder planparallel fotografieren wir mit einer Normalbrennweite, 50 mm, 50stel Sekunde wäre einzustellen, man verwackelt nicht. Wenn man die Kamera ganz normal stabil hält. Das heißt, man guckt durch den Sucher, nicht über den Monitor und hält die auch nicht am ausgestreckten Arm von sich weg, sondern man hat die eng anliegend am Körper. Linke Hand ist die Tragehand der Kamera, rechte Hand ist die Bedienhand, macht vorne Zeigefinger Blende, hinten Daumen bedient die Verschlusszeit.
Fast und genau wie beim Schießen,
ja,
wie ich es auch immer meinen Studierenden erkläre.
Ganz genau, wie beim Schießen. Da muss man also auch ja, die Waffe oder das Gewehr ist die linke Hand und die rechte Hand bedient den Abzug und konzentriert sich auf diese Weise, auf die Dinge. Und genauso klappt das dann eben, indem wir dann verwacklungsfrei diese Bilder generieren können, wenn wir dann halt mit dieser Faustformel arbeiten oder kürzer. Also kürzer geht immer. Kann natürlich auch mit einer 100stel oder 200stel Sekunde, wenn dann die Lichtbedingungen optimal sind, fotografieren. Aber wenn die Lichtbedingungen halt schlecht sind, dann ist das so die Grenze. Man sollte auf jeden Fall nicht noch länger dann lieber ein bisschen die ISO hochmachen. Das ist die Sensorempfindlichkeit, die wir dann damit pushen. Dann wird der Sensor vermehrt mit Strom durchflossen. Das hat dann aber wieder ab einer gewissen Höhe dann auch wieder Nachteile auf der Bildqualitätsbasis. Da ist es dann so, dass die Bilder mit einem Rauschen anfangen und so verrauschte Bilder. Die haben dann so Störartefakte und die sehen dann nicht mehr schön aus. Gerade forensisch oder Bilder mit forensischem Anspruch, die sehen dann halt, die genügen dann im Anspruch nicht mehr. Also niedrige ISO-Zahlen immer beherzigen, genügend kurze Verschlusszeiten beherzigen und dann notfalls ein Stativ nehmen, weil das Stativ, dann hat man auch nochmal so den Blick von der Seite. Man kann auch genau sehen, ist die Kamera jetzt wirklich planparallel zur Spurenebene oder nicht. Was man so aus der Perspektive heraus, wenn man selber durch den Sucher guckt, ertappt man sich eigentlich schon mal dabei oder ich ertappe oftmals die Teilnehmer dabei, dass die dann halt doch noch eine Perspektive drin haben und eben nicht hundertprozentig planparallel sind. Die würden aber selber jeden Eid unterschreiben. Ich habe planparallel fotografiert. Und da muss man auch so ein bisschen Übungen drin haben.
Also schon mal ganz interessant von der technischen Seite her, ne? Das geht natürlich auch schon sehr ins Detail, aber das wollen wir ja auch hier einmal machen, damit wir das ganz genau erklären können. Also um das nochmal festzuhalten, ISO-Wert sorgt dafür, wenn man den hochschraubt, dass man in dunklen Umgebungen auch mehr sehen kann auf den Fotos, dafür aber auch die Qualität darunter leidet, weil viele Artefakte da drin sind, so ein Bildrauschen entsteht. Die Verschlusszeiten oder auch Belichtungszeit ja genannt, das ist ja die Zeit, wie lange überhaupt Licht durch das Objektiv auf den Sensor kommt. Damit, wenn man jetzt eine Sekunde hat, dann schließt der sich nach einer Sekunde vorne der Verschluss und dadurch kommt dann eine Sekunde lang Licht da drauf. Heißt, eine Sekunde ist schon relativ viel eigentlich beim Fotografieren, dass dann natürlich das Bild sehr hell ist, weil es eine Sekunde Zeit hat, das ganze Licht aufzunehmen. Haben wir jetzt natürlich dann aber irgendwie einen Wackler da drin, also alle Bewegungen, die in der Zeit, in der Sekunde sich da bewegen, das heißt zum Beispiel bei 10 Sekunden, ich mache das gerne mit meinen Studis in der Dunkelfotografie dann auch, dass man zum Beispiel 10 Sekunden einstellt und dann stellen die sich da mit irgendwelchen Leuchtmitteln, beispielsweise Taschenlampen davor, da kann man wirklich in die Luft schreiben. Da kann man ganze Wörter reinschreiben, weil in den 10 Sekunden, die ja das Licht da auf den Sensor fällt, wenn es drumherum sowieso dunkel ist, bleibt das auch relativ dunkel, wenn da ja gar kein Licht ist. Aber alles Licht, was da ist, wird aufgenommen 10 Sekunden lang und jede Bewegung ist dann auch mit drauf hinterher auf dem Sensor. Und somit hat man dann da vielleicht ganze Wörter, ne? Da gibt es auch auf YouTube, kann man sich mal angucken, so Leute, die Lichtfotografie machen, die da ganze Stillleben zeichnen und mit unterschiedlichen Farben auch bei den Lichtern. Das ist total faszinierend, die dann aber eine Stunde Verschlusszeit oder sowas benutzen. Ist natürlich völlig unpraktikabel für uns, weil je geringer die Verschlusszeit, desto weniger unscharf wird das Foto natürlich auch. Oder man könnte auch einfach sagen, das wird dann schärfer.
Desto schärfer. Ja, genau. Ne? Also man muss eins sagen, man kann eine Langzeitbelichtung, die du jetzt gerade schön beschrieben hast, natürlich anwenden, auch bei der Tatortfotografie. Wenn wir zum Beispiel eine dunkle Szenerie haben, dann ist es mir in aller Regel lieber, das mit einer Langzeitbelichtung, aber dann vom Stativ natürlich zu machen, als wenn wir mit einem Blitz fotografieren. Blitz funktioniert im Nahbereich immer ganz gut, aber ich kann damit keine Straße ausleuchten mit einem Blitz. Ich kann damit keine Westfalenhalle ausleuchten, um es jetzt mal ein bisschen zu überspitzen, sondern das sind Lichtquellen, die halt im Nahbereich nur wirken. Und alles, was größer ist, das macht man dann mit einer Langzeitbelichtung und dann nimmt man lieber in der Langzeitbelichtungsphase seine Taschenlampe und wedelt mit der Taschenlampe, mit dem Kegel der Taschenlampe, dann sozusagen die Szenerie ab. Und dieses Licht addiert sich genauso wie gerade diese Experimente, die du mit deinen Teilnehmern dann machst in der Ausbildung, dass man seinen Namen dann beispielsweise da hinschreiben kann oder irgendein Smiley hinkriegt. Dieses Licht, wenn es ein schöner, homogener Lichtkegel ist, die dienstliche Taschenlampe ist da übrigens völlig für ungeeignet.
Ja,
die ist
wie für fast alles eigentlich.
Wie für fast alles. Da hätte man uns mal besser gefragt, bevor man irgendwas beschafft, aber gut. Und das muss ein sehr homogener Lichtkegel sein. Und damit kann man selbst größte Szenerien superklasse abwedeln und schön und hell genug darstellen.
Ist natürlich auch, muss man erwähnen, ein weiterer Nachteil vom Blitz ist, dass er natürlich auch extreme Schatten wirft, weil es ein sehr kurzer, sehr heller Lichteinfall ist und dann aber von einer sehr kleinen Stelle auf eine sehr große Szenerie. Ist ja logisch, dass alles, was das Licht nicht berührt oder alles hinter den Objekten, wo die vom Blitz getroffen werden, ist natürlich dann dafür extrem dunkel. Mhm. Und das will man ja eigentlich auch nicht. Durch diese Langzeitbelichtung kann man halt alle schattigen Bereiche auch in dem Bild natürlich trotzdem wieder heller machen. Deswegen ist diese Langzeitbelichtung, wie ich das auch immer versuche zu erklären, natürlich sehr geeignet, um auch ein Bild zu schaffen, was hinterher aussieht, als wäre es mit vernünftigem, auch zum Beispiel Tageslicht fotografiert worden. Ich finde das immer sehr faszinierend, wenn man sich beispielsweise so in der Nacht aufgenommene Unfälle ansieht, wo man dann mit Langzeitbelichtung und Stativ gearbeitet hat. Das sieht aus, als wären die tagsüber aufgenommen, obwohl die vor Ort komplett stockduster waren. Ne?
Genau, das kenne ich natürlich auch. Wir machen auch entsprechende Übungen und man kann es auch, wenn es schon sehr dunkel ist, man kann ja 30 Sekunden, eine Minute. Man kann also so lang belichten, wie man es für nötig erachtet und dann wird es so hell, als wenn es wirklich, man hat den Eindruck, es ist tagsüber passiert. Das kann man machen, um die Szenerie gut darzustellen. Wichtig ist aber bei der kriminalistischen Fotografie, wir wollen auch Bilder sehen in der Lichtbildmappe, wie hat es denn zur Tatzeit ausgesehen.
Na klar.
Und meistens kommen wir ja erst später dann dazu, dann ist es vielleicht schon dämmerig oder wenn es in der Nacht passiert ist, fängt es an zu dämmern und irgendwann geht die Sonne auf und dann sind wir immer noch, machen wir schöne Bilder, können die Spuren gut sehen. Aber der Richter und alle Verfahrensbeteiligten wollen ja auch vielleicht sehen, naja, die Lichtbedingungen waren da ganz schön schlecht.
Klar.
Also eigentlich konnten die handelnden Personen gar nicht so viel sehen, weil das total schwarz und dunkel war. Und dann sollte man am nächsten Tag dann vielleicht oder in der Nacht zur gleichen Tatzeit auch nochmal, wenn die Witterung mitspielt, ein Vergleichsbild machen. Also um genau diese Lichtbedingungen zu erfassen, die zur Tatzeit vorhanden waren. Das ist auch mal sehr wichtig und das empfehlen wir ganz dringend.
Super wichtig auf jeden Fall der Hinweis, weil unser Ziel ist ja immer noch, das möglichst objektiv alles darzustellen. Und klar, wir wollen natürlich auch gute Ermittlungsfotos machen, wir wollen aber trotzdem auch, das ist ja das Ziel dahinter, allen Beteiligten im Verfahren ermöglichen, das gleiche Bild vorzufinden, was wir auch vor Ort vorgefunden haben oder eben vielleicht Geschädigte oder Täter vor Ort zu dem Zeitpunkt. Jetzt haben wir schon Planparallelität geklärt. Du hast auch schon einige andere Sachen miterklärt, beispielsweise die Bemaßung. Bemaßung ist eine weitere Grundlage, die immer eigentlich dazukommen sollte. Bei Übersichtsaufnahmen kann man jetzt nicht großartig bemaßen, weil die dienen ja einfach nur der Übersicht, damit man dann hinterher in den Halbtotalen oder in den Detailaufnahmen natürlich sieht, von wo das Detail jetzt ist, weil ich versuche das immer, oder ich finde, bei so Unfallfotografie kann man das immer auch sehr gut darstellen und erklären, denn man möchte ja eine Übersicht zum Beispiel über die Kreuzung, wo der Unfall passiert ist. Dann möchte man vielleicht die einzelnen Fahrzeuge noch fotografieren, damit man dann auch sieht, zum Beispiel mit Kennzeichen, welches Fahrzeug ist denn jetzt welches, zu welchem Unfallbeteiligten gehört jetzt welches Fahrzeug. Wenn man einfach nur ein Fahrzeug von der Seite fotografieren würde, dann könnte man das gar nicht mehr zuordnen. Also die Halbtotale, um so ein bisschen zuzuordnen. Und die Details, die zeigen dann natürlich das, was wir wirklich zeigen wollen, nämlich die Beschädigungen und auch vielleicht in welcher Höhe, wieder mit Bemaßung. Und da ist es dann sehr wichtig, das Ganze mit reinzunehmen. Die Übersichtsaufnahmen sind nur dazu da, die anderen Fotos irgendwie einordnen zu können. Wo befindet sich das jetzt gerade? Wie so ein kleiner Zoom, den man dann gemacht hat. Mhm. In der Übersicht zoome ich jetzt auf das eine Fahrzeug, das ist dann das nächste Foto, zoome ich dann auf die Motorhaube, wo dann vielleicht die Kratzer drauf sind.
Genau.
Das ist dann auch wieder dieser Dreierschritt, den du ja auch erklärt hast.
Ne? Aber Zoomen hört dann wirklich bei 50 Millimetern aus, also nicht jetzt 70 oder je nach Objektiv dann noch mehr Brennweite tun. Das braucht es nicht. Bis 50 Millimeter und dann ist Schluss. Und den Rest machen wir dann halt durch Variation des Abstandes.
Genau, also natürlich nicht Zoom im Sinne von, ich zoome jetzt wirklich technisch in dem Sinne, sondern ich meinte Zoom rein symbolisch jetzt gesehen, ne? Dass wir dann einfach nah dran gehen, weil das nächste ist ja formatfüllend. Was bedeutet das genau? Ist eigentlich das Wort erklärt es ja schon.
Wir wollen halt keinen Platz auf dem Bild Ausschnitt verschenken. Das heißt, die Spur sollte eigentlich so breit sein, wie das Bild halt breit ist. Und so kann man dann halt, wenn man die Brennweite eingestellt hat, in dem Fall nochmal die Normalbrennweite eingestellt hat, 50 Millimeter, man geht man so nah dran, dass eben der Bildausschnitt der ist, dass die komplette Spur dann von links nach rechts sich zieht oder von oben nach unten und das ja möglichst großformatig dann im Ausschnitt zu sehen ist. Und das bietet dann eben die größte Auflösung und die braucht es dann teilweise, wenn wir dann auswerten wollen, wenn wir uns Details nochmal angucken, weil wenn ich zu weit weg bin, dann verschenke ich Potenzial und auch Auflösung. Und wenn wir schon mit guten Objektiven arbeiten, dann wollen wir auch das Maximale rausholen und das ist immer sehr nah dran. Aber es gibt Ausnahmen. Da spreche ich jetzt mal über die sogenannte Schärfentiefe. Die Schärfentiefe, wir haben auch noch nicht über die Blende gesprochen. Beides geht aber einher, ist miteinander zu tun und teilweise auch abhängig voneinander. Nämlich ist es so, wir arbeiten mit unterschiedlichen Blenden. Eine Blende 8 ist zum Beispiel eine mittlere Blende. Eine Blende 22 ist eine sehr kleine Blende, ist dann teilweise nur Stecknadel groß, dann die Öffnung, wo dann das Licht sich durchquälen muss, um auf den Sensor zu gelangen oder früher auf den Film.
Und jetzt würde man eben die Augen zukneifen, ne?
Genau, ne, das Gleiche ist wie bei unseren Pupillen. Wenn es hell ist, schließt sich unsere Pupille von ganz von alleine, das ist so ein Automatismus, um halt möglichst wenig Licht dann auf die Netzhaut zu lassen, weil es trotzdem ausreicht. Und wenn wir dann aber so eine kleine Pupille haben, dann haben wir auch sehr viel Schärfentiefe. Das heißt, das ist das gleiche Prinzip wie beim Objektiv. Wir sehen sowohl Dinge im Vordergrund scharf als auch im Hintergrund scharf. Und wenn die Pupille zum Beispiel sehr weit ist, wenn es dunkel ist, wenn die Sonne untergegangen ist und es schon fast dunkel ist, ne, man sagt auch nicht umsonst, nachts sind alle Katzen grau, weil wir dann auch kein Farbsehen mehr haben. Unsere Zäpfchen und Stäbchen, die dafür diese Farbgebung verantwortlich sind, die schaffen das dann nicht mehr, während Katzen tatsächlich wiederum Farbe sehen können. Die haben dann auch einen ganz anderen Aufbau des Auges, aber das nur nebenbei. Und so ist das beim Objektiv ähnlich. Also bei wenig Licht müssen wir die Blende öffnen. Da haben wir dann bei guten Objektiven eine Blende von 2,8, 1,8. So sind dann so die Werte. Ganze Blendenstufen sind zum Beispiel jetzt in der Reihe 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22. Und mit jeder ganzen Blendenveränderung verdoppeln wir bzw. halbieren wir den Lichteinfall. Also wir haben immer in der Fotografie beim Thema Belichtung diese Abstufungen. Also von Blende 2,8 zu 4 lassen wir nur noch 50% des Lichtes rein. Von 4 auf 5,6 wieder nur 50%. Das heißt, wir haben schon im Prinzip 200% weniger Licht von der Blende 2,8 zu 5,6. Das ist irre viel. Das hat mit dem Flächenverhältnis des Kreises zu tun, dass sich diese Verhältnisse so exorbitant variieren lassen. Und wir können die Blende aber auch in Drittelschritten abblenden oder aufblenden. Und das führt zu einer sehr, sehr großen Variation, dass wir also da möglichst optimal arbeiten können. Und bevor wir haben eben über die ISO gesprochen, ausreizen, versuchen wir erst immer den Lichteinfall, also sprich die Blende, optimal einzustellen, notfalls zu öffnen. Und dann die Verschlusszeit. Teilweise gibt die Verschlusszeit das auch vor. Wenn die Lichtbedingungen schlecht sind, dann mache ich vielleicht eins durch Brennweite, dann direkt versuche dann halt eine offene Blende noch einzustellen. Dann habe ich aber womöglich wenig Schärfentiefe. Wenn ich dann eine kleinere Blende brauche, dann muss ich vielleicht doch die ISO ein bisschen höher machen. Muss ich abwägen, was mir dann wichtiger ist, ein bisschen Rauschen oder eben mehr Schärfentiefe. Oder ich muss auch den Abstand vergrößern, weil Schärfentiefe ist A von der Blende abhängig. Offene Blende, sprich 2,8, also eine kleine Blendenzahl ist eine große Blendenöffnung. Eine kleine Blendenzahl hat dann wenig Schärfentiefe. Typische Porträtblende ist eine offene Blende. Das heißt, wenn ich von der ein Bild machen würde, dann gehe ich nah ran und habe vielleicht noch eine Brennweite, die dann auch, was weiß ich, so 90, 100 Millimeter weit ist. Das ist dann also auch schon im Telebereich. Auch eine große Brennweite sorgt dann wieder für wenig Schärfentiefe. Aber das will ich bei der Porträtfotografie. Dein Gesicht soll scharf sein und der Hintergrund ein schönes, unscharfes Bouquet dann bilden. Das Auge soll nicht abgelenkt sein vom Hintergrund, sondern sich dann auf deine Augen, auf dein Gesicht konzentrieren. Das erreiche ich dann halt mit wenig Schärfentiefe. Aber auch da muss man natürlich gucken, dass zum Beispiel die Nasenspitze jetzt, überspitzt gesagt, immer noch scharf genug ist. Die steht ja bei uns natürlich immer etwas vor dem Auge.
Bei Hunden, mir besonders.
Bei Hunden ist das zum Beispiel immer so der Klassiker. Man Hunde und Tiere zu fotografieren ist ja ganz schwierig, weil die natürlich nie das machen, was sie in dem Moment sollen, was ja, der Fotograf oder die Fotografin möchte. Aber wenn man die jetzt fotografieren wollte, dann offene Blende und kurze Verschlusszeit, weil die sich halt bewegen, dann kann es immer schnell passieren, das Auge ist scharf des Hundes, aber die Nasenspitze, weil der natürlich noch eine viel längere Nase hat. Ein Schäferhund beispielsweise ist kein Pekinese, aber ein Schäferhund schon. Und dann ist die Nase unscharf, das sieht dann halt schlecht aus. Da muss man also ein bisschen Erfahrung haben, wie man das dann handelt. Und so ist also die Schärfentiefe dann auch ein Stilmittel. Aber bei Übersichtsbildern, wenn die Lichtbedingungen es erlauben, immer eine Blende 8 oder vielleicht auch ein bisschen mehr draußen, also um viel Schärfentiefe zu generieren. Wenn man schlechte Lichtbedingungen hat, dann ja, also ein Maximum an Blenden oder an Schärfentiefe versucht man zu erreichen. Da muss man notfalls dann wieder die ISO ein bisschen pushen. Kommt man vielleicht mit einer 5,6er Blende noch aus. Wenn nicht, muss man halt eine 4er Blende in Kauf nehmen. Dann hat man zwar nicht diese exorbitante Schärfentiefe, die man vielleicht wollte, aber man muss auch sagen, dass die Schärfentiefe auch noch von der Brennweite her abhängt, wie wir eben schon gesagt haben. Bei einem Weitwinkel, bei einer Übersichtsaufnahme ist immer ein gewisses Maß an Schärfentiefe trotzdem vorhanden. Natürlich ist bei einer Blende 8 die Schärfentiefe besser im Übersichtsbild als bei einer Blende 4. Aber trotzdem ist auch bei einer Blende 4 ein gewisses Maß erreicht und man muss es überprüfen. Man muss für sich selbst dann nach dem Bild gucken, naja, reicht mir das? Reicht es? Man kann in die Vergrößerung gehen und das dann danach beurteilen und notfalls muss ich nochmal korrigieren.
Ja, man muss so das Zusammenspiel einfach dieser einzelnen Faktoren irgendwann raushaben. Man muss da viel mit rumspielen. Das kann man nur durch Ausprobieren hinbekommen, weil das ist auch immer das, was ich so feststelle. Diese ganzen Werte, dann gibt es so viele Faktoren. Eigentlich gibt es ja nur 4, an denen man rumspielen kann. Und im Endeffekt, wenn man einmal das verstanden hat, was die einzelnen Werte verändern, nach oben oder nach unten, dann hat man auch irgendwann das Zusammenspiel verstanden. Ne? Vielleicht kommt Brennweite noch dazu, dass du dann einfach gar nicht so weit runtergehen kannst mit der Blende. Aber grundsätzlich ist immer das, was die meisten Leute sehr verwirrt, auch meine Studierenden sehr verwirrt und auch sicherlich viele, die jetzt zuhören und sich noch nicht damit beschäftigt haben. Falls man aber sich damit beschäftigt hat, dann ergibt das alles, was du auch gerade gesagt hast, total Sinn. Und man versteht auch, warum das Ganze Sinn ergibt. Da muss man sich einfach so ein bisschen mit beschäftigen. Kann ich auch deswegen immer nur empfehlen, auch jetzt die Studierenden, die vielleicht zuhören, denen ich gesagt habe, ey, hört euch mal die coole Folge mit dem Arndt an über kriminalistische Fotografie, damit ich euch das nicht mehr alles beibringen muss. Genauso werde ich es nicht mehr machen. Genau, aber auch den kann ich nur raten. Beschäftigt euch auf jeden Fall mit den Werten. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es auf einmal total klar.
Ja. Und auch im Automatikbetrieb kann ja jeder fotografieren. Vermeintlich, aber eigentlich kommt man übers Knipsen nie hinaus. Man muss es wirklich verstehen. Das Thema Belichtung ist wirklich essentiell. Es muss verinnerlicht werden, damit man auch weiß, was man tut. Weil bei guten Lichtbedingungen auf den Auslöser zu drücken oder mit Motivprogrammen zu arbeiten, das kriegt jeder doof hin, aber wir arbeiten in einem sehr anspruchsvollen Genre, weil wir halt überwiegend bei der Polizei mit ganz miesen Lichtbedingungen Vorlieb nehmen müssen und aus schlechten Bedingungen was Gutes herstellen, muss der Fotograf, die Fotografin immer wissen, wie man denn auch trotzdem zum Ziel kommt. Das kann der Einsatz des Stativs sein, das kann halt dann im manuellen Bereich fotografieren sein, ein Programm auf M stellen. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber man muss das verstehen. Und deswegen, manchmal habe ich das Gefühl, das wird so ein bisschen weil das Fotografieren am Tatort ist eigentlich so der Beruf im Beruf. Und das wird manchmal nicht genügend gewürdigt. Wir haben Berufsfotografen bei der Polizei, wir haben aber auch natürlich Kollegen, die das machen und abdecken. Und das ist nicht so unanspruchsvoll, wie man meint. Heutzutage, wo Bilder fast inflationär im Netz bei Instagram und
man hat tausende Fotos auf seinem Handy, aber eigentlich haben die den Wert so ein bisschen schon fast verloren, weil man ja so viele machen kann, weil man sich nicht mehr auf das einzelne Foto konzentrieren muss und nicht mal dafür sorgen muss, dass das Foto jetzt wirklich ein gutes ist, sonst hast du Film verschwendet. Ne? Du kannst ja einfach noch tausend weitere machen, wenn das eine nichts geworden ist.
So ist es und das muss man immer auch im Hinterkopf haben. Und deswegen eine gute, solide Ausrüstung gehört dazu. Das muss nicht immer die allerneueste Kamera sein, aber eine Kamera sollte auch nie älter als 6, maximal 7 Jahre sein. Da gibt es so viele Entwicklungen in der Zwischenzeit und dann ist eine Kamera einfach auch nicht mehr, auch wenn sie noch mechanisch funktioniert, keine Frage, aber sie kann nicht das leisten, was eigentlich eine moderne Kamera leisten könnte und die Arbeit auch erleichtern soll. Und sonst würden wir ja auch heutzutage noch VW Käfer im Streifendienst fahren, wenn das alles Quatsch wäre. Die würden auch noch fahren und funktionieren, auch wenn sie 1 Million Kilometer dann noch im Tacho hätten. Und so muss das bei den Kameras aussehen. Da wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Verständnis von den Vorgesetzten. Das hat nichts damit zu tun, dass man hier einfach die Technikfreaks irgendwie bedienen will, die dann immer die neueste Kamera oder das neueste Objektiv haben will. Nein, da tut sich so viel und das ist mehr als gerechtfertigt, wenn da regelmäßig dann, ich wünsche mir manchmal so ein Programm wie PC Reinvest für Kameras, ne? Dass die nach einer gewissen Zeit dann automatisch sich aufs neueste Modell dann austauschen können. Vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin.
Ja, also man darf ja noch hoffen. Aber ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen, bis wir das erreicht haben. Aber gerade noch, als du das immer mit der Blende erzählt hattest, auch mit Blende 8, weil das ist eine gute, ich sag mal, durchschnittliche Blende, die auch bei viel Licht oder normalen Lichtverhältnissen draußen gut funktioniert. Und deswegen, das haben wahrscheinlich auch alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten irgendwann mal gehört, wenn sie über Fotografie was gelernt haben. Die Sonne lacht, Blende 8. Oder auch schon oft gehört, Blende 8 und das Polizistenherz lacht. Weil damit kann man einfach nicht so viel falsch machen, ne?
Ja, und welche Belichtungszahl ist dazu passend bei diesem Spruch? Nur 125. Also das ist der Standardwert. Ja. Da sind alle Kameras weltweit drauf geeicht. Also die Sonne scheint, man stellt echt die Blende auf 8. Und wenn man dann nur 125 Sekunden einstellt, hat man immer ein optimal belichtetes Bild. Draußen bei Sonne. Mhm. So, und danach stuft sich alles ab. Egal, ob man jetzt eine Kompaktkamera hat, eine Profikamera, ein Handy, alles funktioniert nach dieser Maßgabe. Und das ist schon cool, dass man das so gebaut hat. Ich meine, aus der Kamera Obscura, die mal irgendwann vor tausend von Jahren mal, ne, dieses berühmte Beispiel Scheunen, Astloch in der Scheune, wo dann auf der gegenüberliegenden Wand dann ein Bild, was auf dem Kopf stand, projiziert wurde. Was daraus geworden ist, das ist schon cool.
Ja, total. Und was man damit alles halt auch darstellen kann, ne? Also ohne die Kameratechnik gäbe es auch keine Videokameratechnik, da gibt es keine Filme, da gibt es keine Serien, da gibt es, ja.
Ja, und wie viel ärmer wäre die ganze Welt ohne Fotografie?
Ja, ohne überhaupt irgendwas so festhalten zu können, ne? Das musste man halt vorher malen. Und wie genau das ist, also irgendwann hat sich natürlich auch die Technik verbessert, aber es ist halt immer noch was anderes.
Womit wir wieder beim Smartphone wären, guckt euch mal Smartphone-Bilder groß an und ihr denkt automatisch an Aquarell. Ja. Das sieht dann fast aus wie gemalt.
Ja. Also da schon mal auf jeden Fall auch ein paar gute Tipps dabei gewesen, wie man jetzt was so fotografieren könnte oder an was man sich so halten kann. Wie gesagt, einfach damit beschäftigen, so ein bisschen, was das Technische angeht. Und die anderen Sachen, die muss man dann einfach lernen. Jetzt haben wir, nochmal, um das festzuhalten, wir haben Planparallelität, wichtig. Wir haben Maßstab, der dabei gelegt werden sollte, zumindest je nachdem, was man fotografiert. Je näher man dran geht, desto wichtiger ist der Maßstab. Natürlich auch in verschiedenen Feinheitsgraden, ist man sehr nah dran, braucht man natürlich einen sehr feinen Maßstab, der vielleicht in Millimeter eingeteilt ist. Ist man in der Halbtotalen ein bisschen weiter weg, dann reicht es vielleicht auch in Zentimetern oder auch in 5 Zentimetern, je nachdem, ne, wie nah man dran ist oder was man gerade fotografiert. Wir haben die technische Seite abgedeckt. Wir haben, was haben wir denn noch?
Wir sollten nochmal vielleicht grundsätzlich sagen, wie man Übersichten macht. Also Übersichtsaufnahmen am Tatort. Haben wir ja am Anfang schon mal sind wir drauf eingegangen, haben gesagt, weitwinklige Aufnahmen, aber macht die immer über Kopf. Macht erhöhte Standpunkte beim VU, stellt euch auf einen Rüstwagen der Feuerwehr oder sonst irgendwie, weil je höher ihr seid, jeder Meter Höhe, sagt man so früher in Vermesserkreisen, 7 Meter Auswertetiefe. Ja,
machen also wir immer noch ist beim Monobild, ne? Ein Meter höher, 5 bis 7 Meter hat so, man ja normalerweise.
Genau, ne? Und wenn man halt von einem erhöhten Standpunkt, dann ist es direkt viel über und das sage ich auch unseren Leuten am Tatort. Nehmt eine Leiter, stellt euch in die Raumecken und fotografiert von der Leiter in den Raum rein. Und wichtig ist immer bei den Übersichten, dass man dann im Uhrzeigersinn so einen roten Faden hat und versucht auch den Überblick zu behalten. Okay, die Ecke hatte ich jetzt drauf, jetzt gehe ich ein paar Meter weiter, gehe wieder auf die Leiter und mache wieder ein Bild und dann habe ich wieder überlappende Bereiche, die ich gerade schon drauf hatte, aber dann kann derjenige, der nicht am Tatort war, sich trotzdem zurechtfinden.
Man kann die auch zuordnen wieder, ne?
Zuordnen. Das ist immer der Maßstab. Der Maßstab, also nicht der Gliedermaßstab, sondern der Maßstab
aller Dinge,
den wir erreichen wollen, ist der, dass derjenige, der nicht am Tatort war oder diejenige, die nicht am Tatort war, sich in einem Tatort zurechtfinden kann. Und das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe. Je nach Komplexität des Tatortes, des Unfallortes. Und da muss man halt auch Hilfen geben. Da muss man auch sagen, okay, ich mache das grundsätzlich im Uhrzeigersinn, weil dann weiß auch derjenige, der nicht am Tatort war, okay, das Bild ist dann einmal nach links, nochmal ein bisschen weitergegangen und so kann der sich dann besser zurechtfinden.
Genau. Kann man übrigens auch schon auf nicht nur einen einzelnen Raum natürlich anwenden, sondern wir haben ja meistens in der Wohnung, wo wir dann fotografieren, mehr als einen einzigen Raum. Und auch da ist Uhrzeigersinn etwas, ich meine, das ist ja bei uns natürlich schon drin, zumindest bei uns in der Kultur so, etwas, wonach man sich richten kann. Denn habe ich jetzt eine Wohnung, wo ein Flur in der Mitte ist und dann gehen da vielleicht 5 Räume ab. Gut, das ist eine große Wohnung schon, aber gehen da 5 Räume ab, ne, mit Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer, sage ich jetzt mal, dann ergibt es auch da Sinn, erstmal das Ganze, und da sind wir wieder so ein bisschen in der Bemaßung auch drin, das Ganze irgendwie zu beschriften, damit man da natürlich vielleicht auf den Übersichtsfotos, auch wenn man das denn machen möchte, diese Beschriftung mit drauf hat, dass ich dann weiß, okay, Zimmer 1 ist eine 1, ne? Spurenkarten gibt es ja, Tatortkarten mit irgendwelchen Spurennummern, weiß ich dann, Raum 1 ist halt die Nummer 1, Raum 2 im Uhrzeigersinn ein weiter ist der Raum 2, Raum 3 ist 3. So kann man übrigens auch die Spuren natürlich hinterher, die man da drin findet, dann beziffern. Dann weiß man sofort, okay, alle Spuren, die da drin sind, vielleicht eine Blutspur, die da drin ist, vielleicht eine Beschädigung, die da drin ist, vielleicht noch das Messer, ist dann 1.1, 1.2, 1.3. So ist es zumindest empfohlen, diese Durchnummerierung. Und egal, welche Fotos man sich anguckt und egal, welche Spusi-Berichte, also Spurensicherungsberichte man sich hinterher durchliest, jeder, der nicht am Tatort war, weiß sofort, auch zumindest innerhalb der Polizei, aber auch so kann man sich das logisch erschließen, welche Spuren wurden in welchem Raum gefunden und wie ist man da durchgegangen. Und das ist ja eine unglaubliche Hilfe, dass man da diese Struktur drin hat, an die sich alle halten können.
Absolut. Und das ist übrigens eine sehr, sehr gute visuelle Hilfe im Bild, wenn man Spuren, Tafeln auslegt, wenn man sich Markierungen setzt, wenn man auch Spuren einzeichnet, gerade wenn wir jetzt nochmal auf Unfallfotografie eingehen. Also die Spuren müssen auch gut sichtbar markiert werden. Auch wenn ich der Meinung bin, ich sehe hier die Blockierspur auf der Straße, der Betrachter, der muss da mit der Nase drauf gestoßen werden. Und deswegen muss die auch abgekreidet werden. Und zwar die Blockkreide dann auch in der Breite nehmen und sehr spurennah immer auch markieren, damit man auch sieht, wenn eine Walkspur sich mal öffnet und schließt und sich verändert, welchen Verlauf die dann macht. Ne? Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und so ist es beim Tatort auch. Der erste Satz Bilder wird sicherlich ohne Markierungen, ohne Nummerierungen getätigt und dann hilft es dann, wenn man dann zum zweiten Mal durchgeht, wenn man dann vorher die Spurentafeln verteilt und dann mit System. Das ist übrigens das BKA-Nummerierungssystem, was du da eben beschrieben hast, dass man das so anwendet. Meistens haben wir gar nicht so viele Spurentafeln, muss man ehrlicherweise auch mal sagen. Aber man kann sich helfen, man kann die selber ja, auf Zettel, Papier schreiben und dann ablegen, aufkleben, um so quasi die Übersicht zu wahren.
Ja, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie man an so einem Tatort vorgehen kann, aber die aktuellsten, gibt es auch schon ein bisschen länger, aber trotzdem die aktuellsten, modernsten technologischen Entwicklungen, die ermöglichen uns ja auch noch so ein paar andere Dinge, die auf jeden Fall sicherstellen, dass genau diese Grundlagen, die wir alle gerade besprochen haben, eingehalten werden, aber das Ganze ein bisschen simplifiziert wird für uns. Was ist das denn zum Beispiel?
Du sprichst, glaube ich, jetzt die Panoramafotografie an.
Mhm.
Genau, Panoramafotografie, ganz hilfreiches Tool. Wenn man sich heutzutage mal beim Immobilienmakler umschaut und ist auf Wohnungs- oder Häusersuche, dann ist das mittlerweile echt Standard. Ne? Man klickt sich quasi durchs Haus, durch die Wohnung und von Raum zu Raum und hat immer auch gleichzeitig die Übersicht, wo befinde ich mich gerade, wo gucke ich gerade hin. Das gibt es natürlich hier bei uns auch. Also alle KTU-Dienststellen haben Kriminalhauptstellen, § 2 Behörden und § 4 Behörden, die haben eine solche Panoramakamera und damit kann man natürlich auch Panoramaaufnahmen machen. Und diese Aufnahmen, die lassen sich dann auch in einer sogenannten Tour genauso aufbereiten, wie jetzt beschrieben beim Immobilienmakler auf der entsprechenden Seite. Und da kann man sich dann idealerweise durch den Tatort klicken. Also man macht verschiedene Standpunktaufnahmen und löst die aus und dann hat man direkt mit Pro-Klick dann ein ganzes Panorama. Das ist jetzt nicht eine exorbitant hohe Auflösung. So ein Panorama hat irgendwie so 25 Millionen Pixel. Wenn man jetzt weiß, dass ein normales Foto auch 25 Millionen oder 24 Millionen Pixel hat, also vergleichsweise ist, und das ist die Vollsphäre mit 25, dann kann man sich ungefähr ausrechnen, naja, da kann ich jetzt nicht unendlich reinzoomen, dann wird es irgendwann pixelig.
Das heißt, eigentlich ist beides im Verbund miteinander. Ja, also
das eine ersetzt nicht das andere, genau. Wenn du darauf jetzt hinaus wolltest. Also nicht, wenn ich Panoramafotografie mache, dann brauche ich keine Übersicht mehr. Nee, so ist es nicht. Das ist zusätzlich, aber ein gutes Hilfsmittel. Gerade bei sehr komplexen Örtlichkeiten, Stichwort Messi-Wohnung oder so, dann und da steht so viel Krempel drin. Und vor allen Dingen ist ja auch eins wichtig, da haben wir noch nicht drauf, sind wir noch nicht drauf eingegangen, denn wir sollen auch die Dinge dokumentieren, die scheinbar keine Rolle gespielt haben. Niemand war ja bei der Polizei dabei, als die Tat passierte. Und deswegen ist auch wichtig, das zu dokumentieren, was scheinbar jetzt gar nicht so relevant war. Also in der Küche ist gar nichts passiert. Da ist alles friedlich, da sind vermeintlich keine Spuren. Und trotzdem mache ich da viele Bilder, um eben zu zeigen, dass da nichts war. Und dann kann es natürlich mal sein, wenn ich so Einzelaufnahmen mache, weitwinklig, dass ich aber irgendwo mal eine Stelle vergesse. Habe ich vielleicht vergessen, unter den Küchentisch mal zu fotografieren. Irgendwann stellt sich bei den weiteren Ermittlungen raus, ja, da hat aber scheinbar noch was gelegen. Hat aber keiner hingeguckt, weil es so unscheinbar da aussah. Und auf keinem Foto ist es drauf. Mache ich jetzt ein Panorama, vielleicht auch in der richtigen Höhe, sage ich mal ein Panorama unter den Möbeln oder unter den Tischen habe, dann kann ich das zumindest dann zeigen und sagen, okay, da hat was gelegen oder hat eben wirklich nichts gelegen. Oder das Fenster war geschlossen. Ich habe vielleicht das Fenster gar nicht fotografiert, weil es für mich so, jeder versucht sich immer so ein bisschen in die Abläufe hinein zu versetzen und ertappt sich dann automatisch dabei, dass man die Dinge, die wichtig erscheinen, priorisiert fotografiert und die, die unwichtig sind, naja, da, die vergisst man halt. Das ist menschlich. Da kann sich auch niemand von freisprechen. Und ein Panorama führt aber zu einer vollständigen Erfassung. Und das ist deswegen wirklich sehr gut und kann ich nur anraten, ruft bei komplexen Tatorten dann auch mal die KTUen zur Hilfe. Die kommen mit der Kamera raus und decken das ab. Dahingehend haben wir dann natürlich auch noch mit der gleichen Kamera die Möglichkeit, nicht nur Panorama-Fotos zu machen, sondern wir können auch Panorama-Videos erstellen. Und Panorama-Videos haben noch einen weiteren Vorteil. Man kann sich vorstellen, wenn man also mit so einer Kamera durch die Gegend läuft, dann kann man den Tatort verbal beschreiben, also die bisherigen Erkenntnisse, so den Tatortbefund, den Objektiven schon drauf sprechen. Okay, hier sehen wir dies, hier sehen wir jenes. Hier war das Fenster aufgehebelt und hier sind Hebelspuren zu sehen, ja, so in dieser Art. Und das Panorama-Video ist dann ein Film und ich kann während des Films, also des Abspielen des Filmes, kann ich mich in alle Richtungen drehen. Ich kann nach oben gucken zur Decke, ich kann nach unten zum Boden gucken, ich kann nach links, nach rechts, in alle Richtungen halt gucken, kann auch ein bisschen reinzoomen. Ich kann auch den Film jederzeit anhalten, auf Pause drücken und dann auch mich umdrehen. Das heißt, ich habe unsäglich viele Möglichkeiten und gleichzeitig erspare ich mir ganz viel Schreibarbeit, indem ich eben diese verbale Tatortbeschreibung dann, wie immer beim Besprechen, braucht es ein bisschen Übung, auch wenn ich mit dem Diktiergerät oder mit dem Handy eine Aufnahme mache und da eben Sachen drauf beschreibe. Am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt und hakelig, aber das nach so 10 Tatorten klappt das ganz gut.
Und da haben wir dann natürlich auch noch ein weiteres Level, was dann noch drüber geht, nämlich in der Auswertung hinterher, auch mittlerweile tatsächlich in einigen Bereichen Standard. Da wollen wir auch nochmal in einer weiteren Folge dann drauf eingehen, was das genau bedeutet, beziehungsweise wie man das maximal ausnutzen kann. Aber wenn man sich jetzt einfach heutzutage vorstellt, dass wir mittlerweile ja auch Virtual Reality Möglichkeiten haben, beispielsweise auch eine Virtual Reality Brille, und das dann wiederum gepaart mit einem 360-Grad-Video, wo man sich einfach in die Mitte eines Raumes mit dieser Brille stellen kann. Und dann kann man sich, während du jetzt beispielsweise da durchgelaufen bist mit der 360-Grad-Kamera, erklärt hast, was man jetzt hier links und rechts so sieht, kann man sich einfach in Echtzeit links und rechts umgucken. Und es gibt ja eigentlich kaum eine bessere Möglichkeit, um sich als jemand, der nicht am Tatort war, wieder möglichst objektiv in diesen Tatort zurück- oder hineinversetzen zu lassen, ne?
Ja, absolut. Also das ist natürlich richtig gut, dass man dann also mit einer 3D-Brille ja dieses Panorama dann idealerweise sich anguckt und nicht nur auf einem Monitor, weil man dann halt wirklich so die Richtungen ändern kann, die Blickrichtungen variieren kann, einfach nur durch Ändern des Blickwinkels halt. Und ja, dann ist man auch in der Szene selbst drin und das ergibt auch eventuell wieder neue Erkenntnisse oder vielleicht auch, wenn man mit den Beteiligten, mit Zeugen bei Vernehmungen arbeiten möchte, können solche Visualisierungen sehr, sehr hilfreich sein, um auch Erinnerungslücken wieder zu schließen. Wenn die wieder so an den Tatort zurückversetzt werden, dann sagen, ja, klar, das war da so und so. Und dann fällt mir eher was ein, als wenn ich das nur auf einem statischen Foto vielleicht sehe. Und dann sieht es teilweise auch ein bisschen verfremdet aus und weil es eben nicht die Perspektive der handelnden Personen dann hat. Aber da gibt es natürlich dann auch noch das Laserscanning, was noch ganz andere Möglichkeiten eröffnet, wo wir dann, schon eben angekündigt hast, dann später nochmal darüber sprechen werden. Das geht dann nochmal über dieses Panorama-Video und 3D-Brillenmöglichkeit hinaus.
Ja, faszinierend. Wir leben in der Zukunft, Arndt. Ja. Dass wir das noch erleben dürfen, beide. Ich finde das ja wirklich immer total beeindruckend und faszinierend. Das, was so vor 20 Jahren bei CSI Miami oder so gezeigt wurde, wo man sich gedacht hat, ja, okay, ganz so, also als jemand, der Ahnung hat von Tatortaufnahme, ganz so realistisch ist das nicht dargestellt. Mittlerweile sind wir an diesem Punkt, dass wir viele Sachen davon tatsächlich darstellen können oder diese technischen Möglichkeiten haben, die entwickelt wurden oder aktuell auch noch Dinge entwickelt werden. Ich finde das wirklich absolut beeindruckend. Und die Grundlage dafür ist natürlich aber, dass jeder Einzelne in Anführungsstrichen normale Streifenbeamte, jede normale Streifenbeamtin, diese Grundlagen dieser Technik überhaupt erstmal beherrscht, damit natürlich diese anderen Dinge möglich sind und die Auswertung, ne? Weil das ist natürlich da was, womit jeder tagtäglich arbeitet, und machen wir uns nichts vor. Fotos werden eigentlich in so ziemlich jedem Einsatz mittlerweile geschossen, ne? Also zumindest in jedem Einsatz, wo man auch hinterher was dokumentieren muss, und das sind die meisten Einsätze nun mal. Schriftarbeit, und dazu gehört das auch, ist ein Großteil der polizeilichen Arbeit. Wir sind ja auch Sachbearbeiter, gerade Kripo-Beamte sind auch Sachbearbeiter. Das heißt, eigentlich versucht man immer alles festzuhalten, und da muss man aber wissen, wie.
Ja, lass mich nochmal ganz kurz zurückgehen auf die Fotografie, denn mir fällt jetzt noch ein, das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Ich muss das unbedingt nochmal noch an der Stelle loswerden. Wir fotografieren ja bei der Polizei jetzt seit 20 Jahren digital. Und wenn man so ein bisschen weiter zurückdenkt und wie war das früher? Ja, wir haben ja früher noch Filme benutzt. Und die Filme, die wurden entwickelt. Das haben dann die Fotolaboranten im LKA dann entwickelt. Alle Bilder wurden dahin, Bildstelle geliefert, wurden entwickelt. Und dann haben die Laboranten eigentlich auch aus teilweise schlechten Fotos noch versuchen, optimal rauszuholen. Da sind wir wieder bei der Bildbearbeitung. Dieser Schritt, der ist halt heutzutage bei der digitalen Fotografie immer noch notwendig. Es ist so, dass die Kamera automatisch ein JPEG macht, das ist ein Bildformat, was komprimiert ist. Das ist ein, ja, hat sich weltweit durchgesetzt, dieses Format, weil es eben von der Bildgröße einigermaßen moderat überschaubar ist. Also es ist jetzt nicht so exorbitant groß, die Dateigröße. Aber es ist halt schon ein verändertes Bildformat. Und wenn wir ja professionell arbeiten und alle Profifotografen arbeiten so, die arbeiten alle, indem sie ein RAW-Format. Also das RAW-Format ist eben heutzutage das Negativ von früher, das digitale Negativ sozusagen. Und auch das kann und soll entwickelt werden. Und zu einem, ja, meinetwegen auch JPEG. Aber wenn ich das entwickle, da gibt es also RAW-Konverter, da kann ich fast spielerisch einfach auch in der Stapelfarbe. Ich kann also auch mehrere Bilder da einladen, alle Bilder einladen und könnte die dann auch mit einem Klick auf Automatik dann KI-basiert dann verbessern lassen, dann ist es auch besser. Und die kann ich dann wieder in der Stapelverarbeitung wiederum als JPEG abspeichern lassen. Dann sind diese JPEGs aber garantiert besser als die JPEGs, die die Kamera mir anbietet. Da ist ein Algorithmus, Kamera soll ein JPEG machen und macht das auch. Und oftmals geben sich die Kollegen und Kolleginnen eben mit diesen JPEGs zufrieden und beachten vielleicht die RAW-Datei nicht. Dabei könnte man da noch so viel mehr an Qualität rausholen. Und dieser Schritt, den früher die Laboranten gemacht haben, der hat sich nie verändert. Und trotzdem, weil am Anfang Kameras das gar nicht ermöglicht haben. Also digitale Kameras haben teilweise auch nur JPEGs rausgeworfen. Und dadurch ist so entstanden, dass man immer meint, naja, so ein Bild ist schon fertig, wenn es aus der Kamera ist. Und das ist fatal, weil es definitiv nicht so ist. Ein JPEG ist normalerweise im Vergleich zu einem RAW-Bild mindestens dreifach verkleinert. Also wenn ein RAW-Bild, ich sage jetzt mal, 30 MB hat, dann hat das JPEG in einer feinen Auflösung, was schon recht gut ist für ein JPEG, nur 10 bis 12 in dem Verhältnis. Also das sind 2/3 der Bildgröße, sind wegkomprimiert, die sind verändert. Und das ist auch forensisch gesehen tatsächlich ein Problem. Wenn ich also nur mit einem JPEG auftauche vor Gericht und ich habe da einen entsprechenden Verteidiger, dann sagt er, der sich auskennt, dann sagt er, ja, dann zeigen Sie mal Ihre RAW-Bilder an. Ist vielleicht im schlimmsten Fall, kann ich das gar nicht, weil die Kamera nicht so eingestellt war, dass RAW-Bilder gemacht wurden. Dann kann der schon direkt einen unglaubwürdig machen und sagen, ja, Sie sind ja gar nicht kompetent. Also wie fotografieren Sie denn? Ja, und da müssen auch die Kollegen sensibilisiert werden. Immer im RAW-Bild. Und wenn, ich weiß, es gibt leider immer noch die Problematik, RAW-Bilder ins Polizeisystem, ins Transfersystem zu kriegen.
Weil sie auch so groß sind, ne?
Weil sie so groß sind, das macht auch gar nicht immer Sinn, die ins CNPOL-System zu kommen. Aber ja, sichert sie auf einem Standalone-Rechner, auf einem freien Medium, das sind Verfahrenskosten. Da spielen 10 Euro für einen Stick überhaupt keine Geige. Das ist Quatsch. Ja, aber die Bilder, die sind dann also so viel besser und ist immer noch die Rückfallebene, auch für Vergrößerungen in der höheren Auflösung, wenn in der die Steckdose da hinten im Hintergrund eine Rolle gespielt hat im Übersichtsbild. Im RAW-Bild kann man sie vielleicht ordentlich vergrößern und noch irgendwas darauf ablesen. Das kann man in dem JPEG unter Umständen nicht mehr. Deswegen ist das unheimlich wichtig. das auch nochmal zu sagen. Also Fotografie im RAW ist absolut super und bietet so viel mehr.
Ja, gibt auch keinen Profi, der nicht damit arbeitet, muss man auch sagen. Auch in der zivilen Fotografie nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Das ist da eigentlich bekannt. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema kriminalistische Fotografie und Tatortfotografie wirklich super vollständig einmal umrissen und auch gezeigt, worauf es ankommt. Also die wichtigsten Grundlagen, die technischen Hintergründe, wie man vorgeht an den Tatorten. Ich finde das ja total spannend, das ganze Thema. Und man merkt auch bei dir, Arndt, dass du absolut Ahnung davon hast und da auch total tief drin bist in der Materie. Klar, du sollst es ja auch weitergeben an alle anderen. Und ich hoffe auch, dass ich hier mit der Folge natürlich das gut weitergeben kann an ein paar Interessierte. Wie gesagt, mal mindestens an meine Studierenden, denen ich das hier als Hausaufgabe dann natürlich aufgebe, sich das anzuhören. Du ja vielleicht auch einigen von deinen Teilnehmern, die sich das hier nochmal anhören und auffrischen können, im besten Falle. Aber ja, vielen Dank erstmal dafür, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, Arndt. Und für alle anderen versuche ich natürlich auch wie immer mal noch so ein paar Fotos rauszusuchen. Also Fotos passt in dem Fall ja ganz gut, aber auch nochmal so ein paar Beschreibungen, um vielleicht das Ganze noch ein bisschen plastischer zu machen, dass man zum Beispiel mal sieht, so ein Foto mit verschiedenen Brennweiten von der Front eines Fahrzeugs, wo man den Unterschied sieht, die ich auf Instagram hochladen werde oder auch verschiedene andere Dinge, nochmal so eine Zusammenfassung der Grundlagen von der Tatortfotografie und euch da auch noch ein paar Links in die Shownotes zu packen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Feedback und wenn es gutes Feedback ist, dann gebe ich das natürlich auch an den Arndt direkt weiter.
Sehr gerne.
Ist ja klar.
Aber nur, wenn es positiv ist.
Genau, nur, wenn es positiv ist. Aber natürlich kommt kein Negatives, das weiß ich ja auch. Schreibt mir gerne über alle bekannten Kanäle. Das heißt, schaut mal auf YouTube vorbei, auf Instagram, auf TikTok und lasst gute Bewertungen da. Damit helft ihr dem Podcast immer sehr weiter. Likes, teilt das Ganze. Ihr kennt die ganze Chose. Und ich überlasse dir nochmal das letzte Wort, Arndt. Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest?
Ja, eigentlich ist alles gesagt. Vielleicht der Appell nochmal zum Schluss. Tatortarbeit ist ja anstrengend. Ich weiß das, wie kann es weiter? Ich habe das ja lang genug gemacht in der Praxis. Und wenn man im Spusi-Anzug dann im Sommer, das ist auch eine körperliche Hochleistung. Also wenn man dann in der Hocke oder auf der Leiter kraxelnd Aufnahmen machen muss und muss sich konzentrieren, die richtige Chronologie beizuhalten, auch nicht zu vergessen und so weiter. Und dann weiß man aber, man muss noch ganz viele andere Dinge im Anschluss machen und so. Dann fällt es vielleicht manchmal nicht so einfach, dass man auch ja das Stativ dann doch nochmal nimmt oder ja sich wirklich die Liebe zum Detail nochmal so widmet, dass man nochmal dieses kleine Müh an Qualität noch rausholt, was möglich ist. Wir müssen schon versuchen, optimale Ausbeute zu erzielen. Und die schafft es wirklich nur, wenn man auch ja ein Faible dafür entwickelt und dieses im Vorbeigehen ein bisschen knipsen im Automatikprogramm, das führt in der Regel nicht dazu. Deswegen, also befasst euch mit dem Thema. Es bereichert auch so viel das Privatleben. Also wer Hobbyfotografie oder Hobbyfotograf wird, der macht natürlich auch dienstlich dann viel, viel bessere Bilder, weil man natürlich sich ja da privat auch mit auseinandersetzt und genau weiß, worauf es ankommt. Und wenn ich nur alle paar Wochen oder einmal im Monat oder so fotografiere, dann ist das immer wieder auch ein neuer Angang und ich kann das einfach noch nicht erwarten. Übrigens tut mir noch eingefallen, macht immer ein Check-up eurer Kamera. Vor jedem Einsatz macht nie den Fehler, der zu oft gemacht wird, Kamera raus, einschalten, losknipsen. Niemand, kein Pilot wird sich in ein Flugzeug, einen Hubschrauber begeben, ohne ein Check-up zu machen. Das sind wertvolle 1 bis 2 oder meinetwegen 3 Minuten. Was sind 3 Minuten am Tag? Das ist nichts.
Noch nicht mal, ne? Akku-SD-Karte ist zumindest das Allerwichtigste.
So, und dann die Programmeinstellungen, die Bildformate, JPEG, RAW, die Belichtungszeiten einstellen. Und ja, das sind also so absolute Basics, die aber so viel mehr nachher, weil du hast das eben gesagt, die Dinge, die man am Tatort verpasst, die sind in der Regel nicht mehr rekapitulierbar. weil der Tatort wird irgendwann freigegeben. Gerade ein Außentatort, da kann man nichts beschlagnahmen wie ein Innentatort. Da fällt man am nächsten Tag halt nochmal hin, wenn man irgendwas missraten ist. Das ist bei Unfällen der Fall und bei Außentatorten auch. Und deswegen guckt in Ruhe durch, macht Stichprobenartig. Ihr müsst nicht jedes Bild kontrollieren, aber guckt immer, hat der Autofokus funktioniert. Wie oft ist das schon passiert, dass vermeintlich Bilder, die Kamera macht immer Bilder, ob der Autofokus ein- oder ausgeschaltet ist, aber wenn der nicht arbeitet, der Autofokus, und das wird nicht bemerkt, weil immer hinten ein Bildergebnis auf dem Monitor und dann wird weiter fotografiert und dann sieht man erst, wenn man im Innendienst ist, ach du Scheiße, da ist ja gar nichts scharf. So, und dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Also macht bitte immer vor Ort auch Stichproben, kontrolliert eure Arbeiten, geht in die Vergrößerung rein. Hat das alles so, sind die Abbildungen so geworden wie er? Und wenn nicht, dann müsst ihr halt überlegen, woran liegt's und was sind die Fehlerfaktoren, und dann findet ihr die auch.
Ja, ein sehr schöner und sehr wichtiger Schlussappell. Also nochmal danke dafür, und ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Dir auch. Wir werden uns auf jeden Fall in Zukunft nochmal einer weiteren Folge mit diesen schönen technologischen Faszination im Bereich 3D-Scanner und Laserscanner befassen. Und ansonsten bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.